aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 3. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ich lade nun ein, ganz frei zum...
Liebe Geschwister und Gottesdienstbesucher, ich freue mich, dass wir einmal mehr auf das Wort Gottes hören dürfen. Ich möchte über Johannes 3, 25 bis 30 predigen heute Morgen. Ich habe vor einigen Jahren hier schon mal darüber gepredigt, aber ich möchte jetzt noch auf andere Aspekte besonders auch eingehen, auf die ich damals nicht eingegangen bin. Johannes 3, von 25 bis 30. Es ist hier von Johannes die Rede, gemeint ist der Täufer Johannes, der auch Jesus getauft hat. Nur damit wir wissen, Johannes, im Johannesevangelium lesen wir nicht vom Täufer Johannes, wenn Johannes genannt wird, dann ist der Täufer Johannes gemeint. Johannes selbst, der Apostel, bezeichnet sich nie mit seinem Namen, sondern er spricht jeweils vom anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und so weiter. Nur damit wir das verstehen und einordnen können. Johannes 3, von 25 bis 30. Es entstand nun eine Streitfrage, also ein theologisches Streitgespräch, von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, Lehrer, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, er tauft. Und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen oder sich nichts nehmen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte: Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus Christus, du musst wachsen, ich aber abnehmen, das gilt auch für uns heute. Schenk Gnade, dass es auch heute Morgen geschehen kann. Amen. Jesus, die vollkommene Freude im Dienst. Das Thema. Mit folgender Gliederung. Erstens, alles nur Geschenk von Gott. Zweitens, wenn das Ziel erreicht ist. Und drittens, sich selbst nicht zu ernst nehmen. Wie können wir Gott und Menschen mit Freuden dienen, ohne dabei uns selbst kaputt zu machen oder ständig auf die Anerkennung anderer angewiesen zu sein. Johannes zeigt uns hier, dass es eine richtige Einstellung braucht, auch eine richtige Motivation, damit das möglich ist. Diese hängen von unserer Erkenntnis der Gaben Gottes ab. Wie verstehen wir Gottes Gnade, Gottes Gaben, seine Heilsabsicht mit unserem Leben? Und Johannes zeigt uns, wie auch wir lernen können, Gott mit Freuden zu dienen, indem wir unser Leben aus Gottes Hand nehmen und erkennen, was Gott, Gottes Gnade in unserem Leben bewirken will. Erstens, alles nur Gnade. Ich lese die Verse 25 bis 27 noch einmal aus Johannes 3. Es entstand nun ein Streitgespräch von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie, die Jünger des Johannes, kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, Lehrer, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, er tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts empfangen, kann sich nichts nehmen. Beide Übersetzungen sind hier möglich, auch nicht eins. Es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Zu Johannes. Was hatte Johannes für eine Aufgabe? Er war gesandt vor dem Messias her. Er sollte den Weg ebnen. Er sollte das Volk Israel auf die Ankunft des lang erwarteten Welterlösers vorbereiten. Keine kleine Aufgabe. Jesus sagt sogar, dass er der größte der Propheten ist. Hatte eine ganz, ganz große Aufgabe. Und er hatte Jesus getauft und dabei auf Jesus hingewiesen und gesagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Nun ist das geschehen, Jesus getauft von Johannes. Und Johannes denkt auch: Habe ich so eine große Aufgabe erfüllt? Nun wird mir doch noch Größeres anvertraut werden. Was geschieht? Siehe da, die Leute laufen zu Jesus. Was für eine Enttäuschung. Was für eine Niederlage. Ja, was hätte Johannes nun sich Vorwürfe machen können? Bin ich denn untreu gewesen? Was ist los? Aber wir hören nichts von dem. Ich denke, dass wir hier zwei Aspekte besonders von Johannes lernen können. Erstens, er sieht nicht nur sein Leben, sondern auch seinen Lebensauftrag als Geschenk Gottes an. Gott kann ein Geschenk geben, er kann es auch wieder zurücknehmen. Johannes hätte sich fragen können: Bin ich untreu gewesen? Und noch mehr, er hätte Gott Vorwürfe machen können: Warum lässt du das zu, dass mein erfolgreicher Dienst nun so endet? Aber nichts da. Vielmehr reagiert Johannes nach dem Motto von Jesus, wie wir lesen können, Lukas 10, Vers 7. Wenn ihr das alles getan habt, sagt Jesus, sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Nicht mehr und nicht weniger. Also, was kann ich anders tun? Kann mich dessen gar nicht rühmen, kann jetzt auch nicht enttäuscht sein. Zweitens, der Gegenstand der Freude ist nicht die Gabe, sondern der Geber der Gabe. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Gegenstand der Freude ist nicht die Gabe, die Fähigkeit, sondern der Geber, Jesus Christus. Und dann kann Johannes reagieren nach dem Motto von Hiob 1,21: Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Johannes hat erkannt, was die Gnade bewirkt. Sein Dienst war lauter Gnade, das heißt ein pures Geschenk Gottes. Nicht ein eigener Verdienst, irgend sowas. Und das ist auch für uns ganz grundlegend, wenn wir Gott und den Menschen mit Freuden dienen wollen, dass wir verstehen, was ist Gnade. Das fängt damit an, dass wir verstehen, dass das ewige Leben, der Friede mit Gott, die Vergebung der Sünden ein reines Geschenk der Gnade Gottes ist. Irgendwie im Kopf wissen wir das wohl alle. Aber es fällt uns sehr oft schwer, das auch im Herzen zu begreifen und entsprechend auch im Leben umzusetzen. So ging es mir. Ich war 16-jährig, als ich wusste, ich bin Kind Gottes. Ich war 25-jährig und halb, als ich in die Schweiz kam zum Studium der Theologie. Und im ersten Jahr freute ich mich dann am Anfang besonders, dass ich diese Möglichkeit hatte. Und dann wurde es mühsam mit Lateinpauken, Griechischpauken. Und irgendwann war man ein bisschen depressiv und so weiter. Und da habe ich immer den Eindruck gehabt, geh auf die Straße, erzähl den Leuten von Jesus, dann wird die Freude wiederkommen. Und ständig ein schlechtes Gewissen, bis mir eines Tages Gott klar gemacht hat, das ist alles Gnade. Mein Taufvers, ich bin mit 18 getauft worden. Meine Taufverse, muss ich genauer sagen, aus Epheser 2, 8 bis 9, hat Gott mir ganz groß werden lassen. Nicht aus Werken sind wir gerettet worden, sondern nur aus Gnade. Gottes Gabe ist es. Eine Gabe ist ein Geschenk, damit sich niemand rühme. Und als ich das verstanden habe, dann ist meine Gefühlswelt auch viel stabiler geworden. Als meine Gefühlswelt nicht so von, oder als ich nicht so von dieser Gefühlswelt mehr abhängig war, ist die Gefühlswelt stabiler geworden. Als ich wusste, Gottes Gnade genügt. Dass du Kind Gottes bist, ist Gnade. Dass du was für Gott tun darfst, ist Gnade, ist kein Verdienst, wodurch dann die Freude nachher wächst. Gottes Gnade ist nicht nur etwas Einmaliges, eine einmalige Zuwendung Gottes bei der Vergebung der Sünden, sondern vielmehr eine ständige Zuwendung Gottes. Gott wendet sich uns ständig zu. Paulus sagt, ich habe mehr gewirkt, schreibt er im 1. Korinther 15, Vers 10. Ich habe mehr gewirkt als die anderen Apostel, doch nicht ich, sondern die Gnade war es. In Epheser 2, Vers 10, 8 und 9 lesen wir dann, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, dass wir darin wandeln, die Gott vorher bereitet hat. Verstehen wir das? Wir müssen nicht etwas von uns aus produzieren als fromme Menschen, sondern Gott hat in Christus Jesus gute Werke vorbereitet und wir sollen darin spazieren gehen, so hat unsere Lateinlehrerin das mal übersetzt. Es ist ein Spaziergang mit Gott durch die guten Werke. Na gut, so einfach ist es auch nicht immer. Es ist manchmal auch ein Kampf, aber es ist eine Gabe Gottes. Und wenn wir das verstehen, dann kennen wir auch kein Konkurrenzdenken. Johannes kennt kein Konkurrenzdenken. Das fällt hier besonders auf. Er weiß, ich tue meinen Auftrag, du tust deinen Auftrag. Und wenn du etwas besser kannst als ich, dann muss ich nicht neidisch sein, sondern ich kann mich von Herzen darüber freuen. Weil ich weiß, es ist Gottes Gnade in deinem Leben. Und diese Gnade ist in meinem Leben genauso groß, nicht kleiner, nicht größer, aber auch nicht kleiner. Wir können uns miteinander freuen. Zweitens, wenn das Ziel erreicht ist, lese Johannes 3, 28, Vers bis 29 noch einmal. Johannes sagt, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, das heißt der Messias, der Gesalbte, der Welterlöser. Sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Der Freund des Bräutigams. So sieht sich Johannes. Nun, was hat er für eine Aufgabe? Der Freund des Bräutigams war damals der Brautführer und manchmal sogar der Brautbewerber. Wenn man nun die Braut gefunden hat und bringt sie zum Bräutigam, dann denkt man, ach, jetzt muss ich die schöne Braut abgeben. Und ist traurig, nicht? Also so hätte Johannes reagieren können. Er sollte Israel, die Braut Jesu Christi, auf die Ankunft des Bräutigams, auf die Ankunft Jesu vorbereiten. Nun ist Jesus als der Bräutigam gekommen und die Braut geht zu ihm. Johannes ist nicht traurig, sondern vielmehr sagt er, meine Freude ist nun vollkommen. Statt vollkommen können wir auch übersetzen erfüllt, weil ja mein Dienst erfüllt ist, weil ich meine Aufgabe erfüllt ist. Nun ist der Bräutigam da und ich freue mich, dass ich die Braut zu ihm führen konnte. Was will ich mehr? Ich denke, auch in dieser Hinsicht können wir von Johannes viel lernen. Menschen sollen nicht an uns gebunden werden. Es kommen Menschen zu uns in die Seelsorge. Menschen brauchen Ermutigung. Und vielleicht neigen wir dann manchmal, sie an uns zu binden. Ja, wir fühlen uns gebraucht. Es tut gut, wenn man gebraucht wird. Endlich mal braucht mich jemand, hat mich nötig, hat meine Hilfe nötig. Und dann irgendwann kommt er nicht mehr zu mir, sondern geht zum Bruder, geht zur Schwester. Oder zum anderen Pastor, der Nachbargemeinde. Wie reagieren wir dann? Sage, muss aber bedenken, ja, der hat auch seine Schwächen und so weiter. Er ist auch nicht vollkommen. Und dann fangen wir vielleicht sogar an, ihn zu verleumden. Wenn das so ist, dann sollten wir dringend unsere Motivation überprüfen. Weil ich weiß, wenn ich Johannes verstanden habe, ich kann mir gar nichts nehmen. Gott hat mir diese Menschen gesandt, aber wenn sie wieder gehen, dann habe ich meinen Dienst erfüllt. Es kann sogar sein, wenn ich Leute begleite, dass sie dann irgendwann wichtiger werden als ich. Es kann sein, dass ich Studenten ausbilde und plötzlich haben die eine wichtige Aufgabe als ich. Was mache ich dann? Na jo, war ein Fehler. Ich soll mich doch freuen, dass Gott diese Menschen so gebraucht und nicht neidisch sein. Wenn wir verstehen, was Gnade ist, heißt das nicht, dass wir mit unseren Fähigkeiten oberflächlich umgehen. Vielmehr sollen wir mit Gott mit ganzer Hingabe dienen. Aber wir können auch loslassen. Und wir sollen nicht ständig nach größeren Aufgaben streben, die uns vielleicht gar nicht liegen, für die wir gar nicht geeignet sind. Wenn ich ständig größere Aufgaben erfüllen möchte, nur damit ich endlich eine Anerkennung bekomme von den Menschen, dann ist es eine falsche Motivation. Eine Aufgabe im Reich Gottes zu erfüllen, bringt nicht nur Anerkennung, sondern manchmal auch ganz harte Kritik. Wie reagiere ich dann, wenn ich diese Aufgabe primär erfülle, damit ich Anerkennung finde? Das wird sehr problematisch. Aber wenn ich weiß, es ist Gnade und nun habe ich mein Ziel erreicht, ich habe meine Aufgabe getan, nun darf ich mich darüber freuen. Vor allem, dass Menschen zu Jesus geführt werden, dass Menschen an Jesus gebunden werden. Johannes sagt, diese meine Freude ist nun vollkommen, ist nun erfüllt. Dieser Ausdruck erscheint noch dreimal im Johannesevangelium, Johannes 15, 11, Johannes 16, 24, Johannes 17, 13. Da ist immer wieder von dieser vollkommenen Freude die Rede. Auch Jesus betet nachher zum Vater, und er möchte, dass die Freude seiner Nachfolger und Nachfolgerinnen vollkommen ist. Und diese vollkommene Freude finden wir nur in Jesus Christus. Das heißt auch mit anderen Worten, den Sinn unseres Lebens finden wir nur in Jesus Christus. Wenn wir diesen Sinn des Lebens in Jesus gefunden haben, dann können auch wir sagen, nun ist unsere Freude vollkommen. Erfüllt durch Jesus Christus. Erfüllt heißt nicht, also sie verschwindet dann schnell, sondern sie bleibt. Weil ihr Jesus Christus bleibt. Und dann zum Dritten. Sich selbst nicht zu ernst nehmen. Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Hier heißt muss. Ein kleines Wort, griechisch stei. Aber da steckt viel dahinter. Das heißt nicht, es ist ein Schicksal, sondern es ist eine göttliche Bestimmung. Es ist eine göttliche Bestimmung. Für Johannes gibt es kein Schicksal im Leben, sondern er weiß, mein Leben liegt in Gottes Hand und er lenkt es. Er muss wachsen, Jesus muss wachsen. Das bedeutet, er muss wichtiger werden, er muss jetzt ins Zentrum gestellt werden. Er ist ja der Bräutigam, der gekommen ist, um die Welt zu erlösen. Es geht um ihn, nicht um mich. Ich muss geringer werden, heißt, Menschen werden jetzt von mir weggehen zu Jesus Christus, direkt zu ihm. Ich hatte meine Aufgabe, aber ich kann sie jetzt abgeben. Das ist Demut von Johannes, dem Täufer. Wer so sich auf Jesus konzentriert, kann befreit werden von alltäglichen Sorgen. So lesen wir das im 1. Petrus. Petrus war ein Jünger Jesu und später Apostel. Und er schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6 und 7, demütigt euch also unter die alles beherrschende Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe, indem ihr eure ganze Sorge auf ihn werft, weil ihr ihm am Herzen liegt. Das ist so meine Übersetzung. Wir legen die Betonung hier meistens auf den Satz, alle eure Sorge werft auf ihn. Aber im Griechischen ist das ein untergeordneter Satz, kein Befehl eigentlich nicht. Der Befehl steht vielmehr vorher, demütigt euch unter die alles beherrschende Hand Gottes. Und dadurch werft ihr eure Sorgen auf ihn. Manchmal scheint es so, dass wir besonders demütig sind, wenn wir so viel Sorgen haben um die Gemeinde. Die ist nicht so heilig, wie sie sein sollte. Und so weiter. Und die weltweite Gemeinde und so weiter. Wir haben so viel Sorgen. Und dadurch scheinen wir besonders geistlich und demütig zu sein. Aber wenn wir diesen Text genauer anschauen, sagt er eigentlich das Gegenteil. Wenn ich mich ihm unterordne in Demut, dann werfe ich meine Sorgen auf ihn. Das heißt, ich lasse los von mir. Ich gebe die Sorge ihm. Ich halte sie nicht fest. Ist stolz, wenn ich sie festhalte. Also hinter versteckter oder Scheindemut kann auch oft ein versteckter Stolz stecken. Es hängt oft eng zusammen. Petrus sagt damit, haltet euch nicht selbst für allzu wichtig. Denn ihr seid ihm wichtig. Ihr liegt ihm am Herzen. Weil ihr ihm wichtig seid. Gott, Jesus. Müsst ihr euch selbst nicht für allzu wichtig halten. Deswegen können wir die Sorgen ablegen. Wenn wir nach diesem Motto leben, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, werden wir erstens die Heiligung ernst nehmen. Das heißt, wir werden nicht in der Sünde leben, sondern wir werden bestrebt sein, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus hat die Sünde besiegt, er hat nicht gesündigt, er ist am Kreuz von Golgatha für uns gestorben, für meine Schuld, damit ich Vergebung empfange. Und er schenkt mir Vergebung, aber er schenkt mir auch den Sieg über die Sünde, ohne dass ich vollkommen bin. Bin hier auf Erden menschlich gesehen nie vollkommen. Aber es wird mein Anliegen sein, auch in der Heiligung Jesus zu verherrlichen. Und wenn ich nach diesem Motto lebe, dass Jesus wachsen muss, wichtiger werden muss, ich abnehmen, dann werde ich auch meine Fähigkeiten dankbar im Dienst einsetzen. Ich werde die Gaben, die Gott mir geschenkt hat, einsetzen, damit die Gemeinde Jesu wachsen kann. Nicht nach dem Motto, mein Gott und ich, wir wandern hier zusammen, auch egal, was die Mitchristen und Mitchristen, was die Welt denkt, oder die Mitgläubigen. Natürlich ist es unser Bestreben, primär Gott zu gefallen. Aber die Mitgläubigen, die können mir als Christ nicht egal sein. Je wichtiger Jesus meinem Leben wird, desto wichtiger wird mir auch die Gemeinde werden. Denn Jesus identifiziert sich völlig mit seiner Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Und das heißt, dass ich mich im Dienst hingebe und meine Fähigkeiten einsetze im Dienst an die Mitgläubigen. Das heißt aber auch, dass ich meine Erkenntnis im geistlichen Leben nicht für allzu wichtig halte und ständig andere daran messe. Denn da werden wir nie fertig werden und nicht zu uns kommen. Wenn ich jetzt ständig andere beurteilen muss, liebe Geschwister, ich glaube nicht, dass wir alle Mitchristen auf dieser Welt beurteilen müssen. Das wird Jesus Christus tun. Wir werden gar nicht fertig und wir kommen nicht zu uns, das Problem. Und es gibt genügend Punkte in unserem Leben, die wir kritisieren können, wo wir unsere Position in Frage stellen lassen müssen. Ich glaube, hier brauchen wir noch sehr viel Demut. Sehr viel Demut. Und wenn man uns auf Schwächen hinweist, dass man nicht gleich tief verletzt ist, sondern dass man auch das prüfen kann. Und wir sollen auch aufpassen, wie wir auf Schwächen hinweisen. Es ist manchmal nötig, dass wir ernsthaft auch mit Glaubensgeschwistern sprechen. Das ist manchmal nötig. Aber in größter Demut sollen wir es tun. Denn Jakobus sagt, wir alle fehlen mannigfältig. Wir alle straucheln mannigfältig. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Jesus ist das Licht der Welt. Und je mächtiger er in unserem Leben wird, je wichtiger er wird, und je weniger wichtig ich bin, desto mehr kann sein Licht durch mich leuchten. Und das ist, was Jesus gesagt hat, lasst euer Licht leuchten. Die Menschen leben Dunkelheit. Sie brauchen Menschen, die ihnen Vorbild sind, die ihnen Orientierung sind, die sagen, so möchte ich auch leben. Der Mensch hat ein Ziel im Leben. Er hat einen Sinn im Leben. Das ist auch mein Wunsch. Und es ist wunderbar, dass wir von Johannes lernen können. Dieser Vers, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, war mein Lebensmotto geworden, bereits vor dem Theologiestudium. Da war mir das wichtig geworden, dass Jesus in meinem Leben groß werden soll. Und ich bin immer noch dran, das zu lernen. Und ich möchte es immer mehr lernen. Ich weiß, ich bin noch lange nicht fertig damit. Und ich hoffe, dass wir alle dranbleiben, dass wir das lernen. Jesus soll wichtiger werden. Er ist das Zentrum. Ich kann mich in Frage stellen lassen. Ich muss auch nicht immer Recht haben, auch nicht mit meiner theologischen Ansicht, sondern es geht um die Bibel. Und ja, ich weiß, manchmal können wir leider zu schlecht unterscheiden, weil ich meine Ansicht ist auch die Bibel. Aber ich muss wissen, die Glaubensgeschwister haben auch die Bibel und sie haben auch den Heiligen Geist und sie prüfen auch mit der Bibel in der Hand. Und sie kommen vielleicht manchmal zu einer etwas anderen Erkenntnis als ich. Das ist auch im Ältestenrat so, dass wir nicht in jedem Punkt immer alles die gleiche Erkenntnis haben. Wir ziehen trotzdem am gleichen Strick. Das ist einfach so im Leben, dass unsere Erkenntnis hier nicht vollkommen ist. Aber wenn uns Jesus wichtig wird, dann werden wir seine Liebe weitergeben und wir werden uns dafür einsetzen, dass die Gemeinde erbaut wird. Wir kommen zum Schluss. Johannes hatte Jesus getauft. Er hatte eine wichtige Aufgabe, eine ganz wichtige Aufgabe, Menschen auf Jesu Ankunft vorzubereiten. Nun gehen die Menschen von ihm weg. Und Johannes hätte enttäuscht sein können, hätte Gott Vorwürfe machen können, aber nichts da. Er sagt, ich habe getan, was ich zu tun schuldig war, ich habe meinen Dienst erfüllt, es war nur Gabe Gottes und Gott hat es gegeben, er hat es auch genommen. Sein Name sei gelobt, Jesus ist da, der Bräutigam, meine Freude ist nun vollkommen, weil die Braut zu ihm geführt wurde. Was will ich mehr? Ja, und Johannes sagt, er soll jetzt wichtiger werden und ich muss abnehmen. Und das ist etwas, das wir ständig lernen können. Das heißt aber nicht, dass ich sagen muss, ich kann nichts, ich bin nichts. Dahinter steckt auch oft ein versteckter Stolz, vielleicht. Auf jeden Fall ein zu starkes Ich-Zentrum. Ich kann nichts. Ich kümmere mich viel zu sehr um mich, was ich nicht kann, statt dass ich anfange zu dienen. Sage, Gott hat mich gesandt zu dienen. Und wer dienen wird, der wird sehen, er kann dienen. Jeder von uns kann dienen. Und wenn Gott mal sagt, jetzt fertig mit dieser Aufgabe, dann kann ich ablegen und ich weiß, es gibt genügend neue Dienste für mich. Genügend. Wir sind nicht so schnell arbeitslos. Und wenn, dann ist das auch gut so. Es ist gut, wenn wir mal zur Ruhe kommen, Jesus Christus, und überlegen, worum es wirklich geht. Wir beten. Jesus, du Sohn Gottes, der du Mensch geworden bist, um dein Leben hinzugeben für uns alle am Kreuz, um uns zu erlösen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so reich beschenkt hast, ewiges Leben, aber auch Fähigkeiten zu dienen. Wir wollen diese Fähigkeiten nicht ins Zentrum stellen, sondern dich. Schenk du Gnade, Herr Jesus Christus, dass wir das immer wieder neu tun, dass wir uns nicht zu ernst nehmen, sondern dass wir wissen, es geht um deine Ehre, um deine Verherrlichung. Ja, und wir dürfen dienen. Wir dürfen einander dienen in Demut, Bescheidenheit, Milde, Sanftmut, ja, ohne zu streiten. Schenk du Gnade, Herr, dass wir so mit unserem Leben als Gemeinde auf dich hinweisen und dich verherrlichen, dass noch viele Menschen durch uns dich finden und dir begegnen. Amen.